Ja, ich freue mich, dass Sie heute gekommen sind zu diesem spannenden Thema, woher kommt die Menschheit? Aus Afrika oder aus Babel? Man kann ja am Wochenende immer viele Dinge tun, man kann in verschiedene Veranstaltungen gehen und die Auswahl ist manchmal gar nicht so leicht, wohin gehe ich? Und ich hoffe, dass ich Sie heute mit einem guten Vortrag, ja, belohnen kann, dass Sie was mitnehmen können. Also der Vortrag ist in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst einmal ist der erste Punkt Weltbilder. Also es geht ja in dem Vortrag jetzt nicht nur um die Vermittlung von Wissen, sondern um Weltbilder, die hier dahinter stehen. Dann werden wir uns verschiedene Indizien anschauen. Zunächst einmal die archäologischen Funde, dann die historischen Aufzeichnungen und dann die moderne Genetik. Und zum Schluss die Frage, wie Sie das bewerten wollen. Wenn wir von Weltbildern reden, das übliche Weltbild, das man in den Medien heutzutage lernt, ist das evolutionistische Weltbild. Also wir haben ein Weltbild wie hier, wo die Welt entstanden ist vor ungefähr 15 Milliarden Jahren durch einen sogenannten Urknall. Vor 10 Milliarden Jahren sind dann die Galaxien entstanden und die Sterne. Vor 5 Milliarden Jahren dann unsere Sonne. Vor 4,5 Milliarden Jahren soll unsere Erde noch glutflüssig gewesen sein, dann langsam abgekühlt. Vor 3,8 Milliarden Jahren dann ein Meer gebildet und die erste Urzelle und dann hätte angeblich Evolution bis zum Menschen stattgefunden. Das ist also das übliche Bild. Wenn man im Vergleich dazu das Bild anschaut, das uns die Bibel vermittelt, dann sieht es ganz anders aus. Wir haben hier nach der Bibel eine wasserbedeckte Erde, die Gott am ersten und am zweiten Tag schuf. Dann haben wir das trockene Land und die Pflanzen am dritten Tag und das Universum dazu schuf Gott erst am vierten Tag. Dann am fünften Tag das Meer und die Vögel und am sechsten die Landlebewesen und den Menschen und dann auch noch ein wichtiges Ereignis, was auch von der weltlichen Wissenschaft in der Regel nicht akzeptiert wird, ist die Sintflut, die ungefähr 1650 Jahre nach Erschaffung der Welt stattgefunden hat. Sie sehen natürlich sofort auf den ersten Blick, dass diese zwei Weltbilder überhaupt nicht zusammenpassen. Also jemand, der da einen Kompromiss versucht, der wird sehr schnell in logische Widersprüche reinkommen. Mit anderen Worten, es kann unmöglich beides gleichzeitig richtig sein. Entweder ist das eine richtig oder das andere. Wenn die Evolutionstheorie recht hat, dann sind wir die Nachkommen der Menschen, die in Afrika aus affenartigen Vorfahren entstanden sind und die sich dann von dort aus auf der ganzen Erde ausbreiteten. Also so in etwa wie hier, ganz stark vereinfacht, eine Entwicklung von einem affenartigen Vorfahren bis eben zum heutigen Menschen. Ja, und hier eben so eine Darstellung, wie man sich das vorstellt, eben unsere Vorfahren hätten dann so ausgesehen in Afrika und dann sich dann weiterentwickelt. Also die Frage ist, kommt die Menschheit wirklich aus Afrika, aus Zentralafrika, so wie es eben die Vertreter der Evolutionstheorie behaupten? Wenn aber die Bibel recht hat, dann sind wir die Nachkommen der Menschen, die nach dem gescheiterten Turmbau zu Babel begannen, von Babel aus die Erde neu zu besiedeln. Also so in etwa wie hier, natürlich war keiner dabei, aber man kann sich das so in etwa wie hier vorstellen, wo die Menschen eben einen Turm gebaut haben zu Babel, das berichtet uns die Bibel, der allerdings dann auch nicht fertiggestellt wurde, wo die Menschen dann eben aufhören mussten, diesen Turm zu bauen, weil Gott das verhindert hatte. Also die Frage ist hier ganz einfach, kommt die Menschheit vielleicht aus Babel? Also das ist ein anderer Ort eben, als uns die Evolutionstheorie erklären will. Nach der Evolutionstheorie entstand ja der Mensch zunächst in Afrika vor circa 7 Millionen Jahren aus den dort lebenden affenartigen Vorfahren. Und dort hat er sich dann langsam weiterentwickelt und erreichte vor circa 200.000 Jahren das Stadium des modernen Menschen. So ist die Evolutionstheorie. Schließlich, man sagt, es hätte ein katastrophisches Ereignis gegeben, man weiß nicht genau, was es gewesen sein soll, vor 60.000 bis 70.000 Jahren, wo die Menschheit fast ausgelöscht wurde, verließ dann der Mensch Afrika und verbreitete sich über die ganze Welt. So wird's also in dem evolutionistischen Szenario beschrieben. Nach der Bibel aber wurde der Mensch vor circa 6.000 Jahren von Gott erschaffen. Der Mensch sündigte und wurde dann aus dem Paradies verstoßen. Und in der Folgezeit hat sich dann die Menschheit rasch vermehrt, wurde aber dann wegen ihrer erneuten Rebellion gegen Gott in der Sintflutkatastrophe vor circa 4350 Jahren fast völlig ausgelöscht. Die Überlebenden dieser Katastrophe haben dann eine Stadt namens Babel gegründet, wo sie dann begonnen haben, einen Turm zur Anbetung falscher Götter zu bauen. Und Gott hat daraufhin die Sprache der Menschen verwirrt, sodass sie, wie gesagt, das Bauwerk nicht vollenden konnten und schließlich sich über die ganze Welt verteilen mussten. Das sind die großen Szenarien, mit denen ich Sie heute ein bisschen konfrontieren möchte. Und die Frage ist jetzt natürlich, welches Szenario stimmt? Oder zu welchem Szenario passen die Indizien, die wir jetzt in der Wissenschaft finden, besser? Und zu dem Zweck möchte ich verschiedene Punkte betrachten. Zunächst einmal den ersten Punkt, die archäologischen Funde. Was finden wir dort in der Archäologie? Und da ist schon mal ein überraschender Befund da. Die ersten Zivilisationen, die treten, kann man wirklich sagen, in der Geschichte der Menschheit plötzlich auf. Also ist hier gezeigt, wo die überall waren. Also im Wesentlichen natürlich in der Nähe jetzt von Babel. Und die Frage ist jetzt natürlich, ja okay, wieso treten die so plötzlich auf? Warum haben sich die Zivilisationen denn nicht langsam und unabhängig voneinander entwickelt, sondern tauchten in verschiedenen Regionen fast gleichzeitig auf? Das ist ja schon mal eine wichtige Frage, warum das so ist. Hier ist eine bekannte Archäologin, die Ruth Shady, und sie bringt es nochmal zum Ausdruck. Sie sagt, was war dafür verantwortlich, dass sich die Zivilisationen auf dem ganzen Planeten mehr oder weniger gleichzeitig bildeten? Also die Archäologen sehen das, aber die Frage ist, warum war das eigentlich so? Warum ging das nicht stufenweise, wie man es eigentlich von einem evolutionistischen Prozess erwarten würde? Die zweite Frage ist, wenn die Menschheit ursprünglich aus Afrika kam, warum haben dann die Zivilisationen auch nicht dort ihren Ausgangspunkt genommen? Müsste man doch eigentlich auch erwarten, wenn die Menschheit da hergekommen wäre. Also die Frage ist, warum haben wir da keine Spuren der ersten Zivilisationen gefunden? Dritte Frage. Warum ist die Geschichte der menschlichen Zivilisationen mit einigen tausend Jahren eigentlich so kurz? Weil wenn es vorher wirklich schon Menschen seit Hunderttausenden von Jahren gab, was hat denn die Menschheit dann die ganze Zeit über gemacht? Die Bibel kann uns hier Antworten geben. Zu der ersten Frage. Die Zivilisationen haben ihren Ausgangspunkt eben nicht in Afrika, weil der Turmbau zu Babel eben gar nicht in Afrika stattfand, sondern in Mesopotamien. Das ist die einfache Antwort aus Sicht der Bibel. Zu dem zweiten Punkt. Zu dem Auftauchen der Zivilisationen. Die tauchten jetzt in verschiedenen Regionen fast gleichzeitig auf und mussten sich nicht erst langsam entwickeln, weil die Menschen eben das Wissen und die technischen Errungenschaften aus Babel mitnahmen. Wir müssen ja eins verstehen, die Bibel berichtet uns ja nicht von einer primitiven Menschheit, sondern von intelligenten Menschen. Da war schon eine Zivilisation da. Und natürlich, wenn die zerstreut wurden, die haben natürlich alles mitgenommen an Wissen, was sie hatten. Die technischen Errungenschaften, das Wissen, alles war da und die konnten relativ schnell das wieder woanders aufbauen. Das sieht man auch hier ganz gut. Hier zum Beispiel auf der linken Seite ist ein sogenannter Zikkurat, das ist eben eine Stufenpyramide in Mesopotamien, wie sie heute in Überresten auch noch zu finden ist, eine Rekonstruktion. Und ganz interessant, rechts daneben hier eine Stufenpyramide aus Ägypten von dem ägyptischen Pharao Djoser. Das war die erste Generation, kann man sagen, der Pyramiden, die in Ägypten gebaut wurden. Die ersten Pyramiden, die waren nicht so schön glatt, wie wir sie kennen, sondern die waren wirklich noch Stufenpyramiden. Entscheidend ist hier dieser stufenförmige Aufbau. Und das ist natürlich genau das, was man eben auch in Mesopotamien hatte. Das heißt, man hat hier einfach das Design oder das grundlegende Konzept einer stufenförmigen Konstruktion hier übernommen. Der dritte Punkt. Die Geschichte der menschlichen Zivilisation ist so kurz aus Sicht der Bibel jetzt, weil die Menschheit eben nicht Jahrmillionen, sondern eben nur Jahrtausende alt ist. Das ist die einfache Antwort, die uns hier die Bibel gibt. Und wir müssten da jetzt gar keine weiteren Antworten suchen, aber der Vertreter der Evolutionstheorie steht hier zunächst einmal vor drei großen Rätseln. Ich fasse es einfach nochmal zusammen. Im evolutionistischen Bild ist das vor Jahrtausenden stattgefundene, plötzliche und weltweite Auftreten der menschlichen Zivilisationen außerhalb von Afrika ein Rätsel. Aber im biblischen Bild erwartet man genau das, weil ein plötzliches Wiederherstellen der Zivilisation durch die rasche weltweite Verbreitung der Menschheit nach dem außerhalb von Afrika versuchten Turmbau zu Babel wird uns in der Bibel eben berichtet. Soweit zu den archäologischen Indizien, die ich relativ kurz gefasst habe. Ich möchte mich jetzt länger aufhalten mit den historischen Aufzeichnungen, weil ich die aus meiner Sicht sehr überzeugend finde. Aber wir werden gleich sehen, um was es sich da handelt. Es ist nämlich Folgendes. Wenn die Bibel recht hat, dann müsste sich der im 1. Mose Kapitel 10 beschriebene Stammbaum in historischen Aufzeichnungen widerspiegeln. Also in der Bibel sind sehr viele Stammbäume von Patriarchen drin, die uns also die Abfolge der Geschlechter angeben. Wir haben also hier Noah und Noah hatte also drei Söhne. Zunächst einmal den Sem, den Ham und den Japhet. Und die hatten auch wieder Nachkommen, die sind hier aufgeführt, Elam, Assur, Arpakshad und Lut und Aram als Nachkommen von Sem. Bei Ham haben wir Kusch, Misraim, Put, Kanaan und bei Japhet, Goma, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech und Tiras. Das ist ein Teil dieses Stammbaums, wie man in der Bibel finden. Die Bibel ist teilweise sehr detailliert noch, also ich habe das hier gar nicht die ganzen Unterverästelungen gezeigt. Wir bleiben erst einmal auf dieser Ebene sozusagen und schauen uns einmal an, was wir historisch da an Indizien haben. Und da ist jetzt sehr interessant, wenn wir uns mal nach England begeben und die britischen Könige betrachten. Hier gibt es zunächst einmal einen Mönch, einen walisischen Mönch namens Nennius, der circa 800 nach Christus gelebt hat. Der war ein Gelehrter und ein Historiker und er hat das Werk Historia Britonum verfasst, also übersetzt Geschichte der Briten. Das ist hier ein Ausschnitt, kann man heute in den Bibliotheken eben noch nachlesen, die Geschichte der Briten. Er hat seine Aufzeichnungen erstellt aus einem bestimmten Grund, und zwar deswegen, weil die Geschichte der vergangenen Jahrhunderte und Jahrtausende verloren zu gehen drohte. Also es war damals eine Situation, wo es wirklich so war, wenn man das nicht aufgezeichnet hätte, dann wäre das verloren gegangen, was in der Vergangenheit passiert ist. Er schreibt selber in dem Vorwort zu Historia Britonum: Ich, Nennius, Schüler des heiligen Elvoduk, also damals war das der Bischof von Holyhead, habe einige historische Auszüge niedergeschrieben, die die Briten in ihrer Lethargie verworfen haben. Denn die Gelehrten der britischen Insel haben keine Expertise. Ich habe daher alles zusammengetragen, was ich finden konnte. Er spricht hier von einer Lethargie, von einer Lähmung, die die Briten damals erfasst hatte. Was meint er damit? Was war damals passiert? Hintergrund für diese Lethargie oder eine geistige Lähmung war ein Massaker in der walisischen Universitätsstadt Bangor. Dort war es so, dass im Jahr 613 nach Christus 1200 der gelehrtesten Priester und Studenten durch den angelsächsischen König Ethelfrid ermordet wurden. Also es wurde praktisch die intellektuelle Elite, kann man sagen, damals einfach beseitigt. Und dann ging natürlich das Wissen verloren und um das zu verhindern, hat der Nennius eben diese Aufzeichnungen gemacht. Ein weiterer Historiker, der hier noch zu nennen ist, ist der Geoffrey von Monmouth. Er war auch ein walisischer Geistlicher und Gelehrter und er hat das Werk Historia Regum Britanniae verfasst, also die Geschichte der Könige Britanniens, das sieht man also hier. Neben den Büchern jetzt von Geoffrey und Nennius gibt es noch 58 andere walisische Manuskripte, die die Geschichte der Briten beschreiben. Also da ist jede Menge an Manuskripten vorhanden. Und die sind aufbewahrt und heute noch zugänglich in der National Library in Aberystwyth in Wales, der Free Public Library in Cardiff in Wales, in der Jesus College Library in Oxford in England und im British Museum in London. Also ich habe das mal hier ein bisschen grafisch veranschaulicht, was da alles noch gibt. In Aberystwyth hat man also 42 solche Manuskripte, in Cardiff 6, in Oxford 4, in London 6. Also man hat ein reiches historisches Erbe. Aber, und das ist jetzt ganz interessant, obwohl es so ein reiches historisches Erbe gibt von den Briten, wird das von den modernen Historikern als Mythos abgetan. Die modernen Historiker akzeptieren diese Geschichte nicht. Und man sagt Folgendes, man sagt, die Briten seien vor der Invasion durch die Römer, die nämlich in den Jahren 55 und 54 vor Christus stattgefunden hat, die seien davor im Wesentlichen unzivilisiert und ungebildet gewesen. Und sie hätten gar keine nennenswerte Geschichte gehabt. Und man behauptet sogar, dass die walisischen Dokumente Erfindungen britischer Mönche gewesen seien. So weit geht man also in der modernen Geschichtsschreibung, dass man also hier denen Lüge unterstellt. Wie kommen die auf so eine Idee? Nun, ein Grund, warum die modernen Historiker der walisischen Geschichtsschreibung misstrauen, sind Erzählungen über den König Arthur. Kennen wir vielleicht der eine oder andere schon, da gibt es so Arthur-Sagen. Und da gibt es tatsächlich auch viele Märchen dazu. Ja? Und man hält das sozusagen aber dann alles für Legende. Und das ist aber ein Problem. Weil nämlich anerkannte Historiker der Vergangenheit hier zu einem ganz anderen Schluss kamen, möchte ich gleich zeigen. Die gingen nämlich davon aus, dass der König Arthur tatsächlich existierte und dass er im 5. und 6. Jahrhundert den Widerstand gegen die angelsächsische Invasion anführte. Hier ist zum Beispiel einer, ein Historiker, der William Skene. Er sagt, dass König Arthur einfach nur eine erfundene Person ist, ist schwer zu glauben. Ich zögere nicht, den Arthur, von dem uns Nennius berichtet, als eine historische Persönlichkeit zu akzeptieren. Das war ein schottischer Historiker. Wir haben hier einen sehr bekannten amerikanischen Historiker, der damals führend war, der Roger Loomis. Er sagt Folgendes. Zusammengefasst weisen die Fakten auf einen historischen Arthur hin, der einen römischen Namen hatte und zum Teil selbst von römischer Abstammung war und der sich mit der Sache der Briten identifizierte und sie in einer Reihe von Siegen gegen die angelsächsischen Eindringlinge vereinte. Also diese Historiker, die sagen uns ganz klar, dass hier das keine Märchen sind, was sich um den Arthur rankt, sondern es wurde Märchen dazu erfunden, aber der Kern, da handelt es sich einfach um Geschichte. Jetzt ist es aber so, diese Ablehnung der walisischen Geschichtsschreibung hat zur Folge, dass die britische Geschichte in den modernen Lehr- und Schulbüchern erst 55 vor Christus beginnt, also erst mit Beginn der Invasion durch die Römer. Also das ist hier ein Bild von Cäsar, der eben da damals diese Invasion angeführt hat. Und die sind da eben mit ihren Schiffen gelandet und sind aber da schon auf eine feindliche Armee gestoßen, weil die Briten das nämlich mitgekriegt haben und sind da auf Widerstand gestoßen. Und die mussten die Römer deswegen in zwei Angriffswellen angreifen, weil in der ersten Angriffswelle konnten die das Land nicht erobern. Also die Annahme ist aber jetzt folgende. Man sagt, es hätte im Prinzip keine Geschichte gegeben, bis die Invasion der Römer, also keine nennenswerte, 55 vor Christus stattgefunden hätte. Aber wenn man sich das genauer ansieht, gerade bei der Invasion durch die Römer zeigt sich, dass die ältere walisische Geschichtsschreibung wesentlich genauer ist als die erst nach dem Massaker von Bangor im Jahr 613 entstandene angelsächsische Geschichtsschreibung. Und gerade auf die angelsächsische Geschichtsschreibung stützt sich ja die moderne Geschichtsschreibung. Ich habe das nochmal veranschaulicht hier. Also wir haben hier folgende Situation, dass hier ja, wie gesagt, dieses Massaker stattgefunden hat, 613. Und die moderne Geschichtsschreibung stimmt jetzt im Wesentlichen mit der angelsächsischen Geschichtsschreibung überein. Und die gehen eben davon aus, naja, es gab eben keine wesentliche Geschichte bei den Briten. Wenn wir ein Beispiel mal anschauen, und zwar, hier gibt es den Tod eines gewissen römischen Offiziers namens Laberius. Der Julius Caesar, der hat ja auch einen Bericht geschrieben, nämlich seinen Commentarii de Bello Gallico, also seine Kommentare zum Gallischen Krieg, dass der Laberius, oder ein anderer Name für ihn war auch Quintus Laberius Durus, erst während der zweiten Angriffswelle im Jahr 54 vor Christus starb. Caesar hat also geschrieben, erst in der zweiten Angriffswelle ist dieser Offizier gestorben. Die erst später entstandene angelsächsische Geschichtsschreibung, die berichtet uns hier irrtümlich, dass der Laberius bereits bei der ersten Angriffswelle, das heißt 55 vor Christus, starb. Also die irrt. Jetzt ist aber interessant, wenn man in die viel früheren walisischen Manuskripte reinschaut, die berichten jetzt aber korrekt, dass der Laberius erst bei der zweiten Angriffswelle 54 vor Christus starb und stimmen damit eben genau mit Cäsars Bericht überein. Das ist nur ein Beispiel, um Ihnen zu zeigen, dass man die walisischen Dokumente auf keinen Fall als Märchen hier abtun kann, sondern ganz deutlich hier die bessere Beschreibung der Geschichte darstellt. Das heißt, die walisische Geschichtsschreibung ist kein Märchen gewesen, sondern man muss sie für real halten. Die Briten hatten tatsächlich eine durchgehende Geschichte auch bereits vor 55 vor Christus. Und da ist jetzt eben bemerkenswert an dieser walisischen Geschichtsschreibung, dass der Stammbaum der frühen britischen Könige, der geht zurück bis auf Noah. Es werden in diesem Stammbaum sogar alle Nachkommen Japhets in der genauen Übereinstimmung mit der Bibel beschrieben. Ich habe hier diesen Stammbaum mal dargestellt aus einem Buch von Bill Cooper. Das gibt es leider nur auf Englisch. After the Flood heißt es. Der hat das also jahrzehntelang recherchiert. Und hier sieht man also sehr schön diesen Stammbaum hier oben, Noah und dann Japhet und dann eben die Nachkommen, genauso exakt so, wie es in der Bibel steht. Also hier wunderbare Übereinstimmung mit der Bibel. Aber damit nicht genug. Schauen wir uns jetzt zum Beispiel mal die angelsächsischen Könige an, also die Invasoren in England, die ja vom Kontinent kamen. Hier ist interessant, dass die Stammbäume, und da gibt es insgesamt 6 angelsächsische Königsfamilien, die da eine Rolle spielen, die gehen ebenfalls bis auf Noah zurück. Hier ist es wiederum so, dass die moderne Geschichtsschreibung diese Stammbäume ablehnt. Und zwar wird behauptet, dass die verschiedenen Königsfamilien, ja in dem Fall jetzt, gefälscht hätten, um ihre Herrschaftsansprüche zu rechtfertigen. Also man sagt Fälschung. Es ist aber eine Tatsache, dass die Stammbäume der 6 angelsächsischen Königsfamilien in ihren älteren Teilen alle deckungsgleich sind. Das heißt, dazu hätten sich eigentlich die Angelsachsen untereinander absprechen müssen, damit das so deckungsgleich ist. Aber das ist praktisch ausgeschlossen. Warum? Weil nämlich diese einzelnen Königsfamilien, und das weiß man, die waren untereinander verfeindet. Und sie haben sich um die verschiedenen Territorien gestritten. Das heißt, ihre Herrschaftsansprüche, die wurden ja gerade durch die Unterschiedlichkeit der Stammbäume untermauert. Die hätten also tunlichst vermieden, ihre Stammbäume voneinander abzuschreiben. Ja? Sondern die wollten ja gerade herausstellen, dass sie unterschiedliche Stammbäume hatten, um ihren Herrschaftsanspruch zu untermauern. Also das hier ist der Stammbaum, Teil davon der angelsächsischen Könige, und man sieht auch hier, dass der Name Noah hier enthalten ist aus dem biblischen Bericht in 1. Mose 10. Und wie gesagt, dieser ganze Teil hier ist deckungsgleich für alle 6 Königsfamilien. Gehen wir weiter, schauen wir uns die dänisch-norwegischen Könige an. Man fasst es immer zusammen, weil nämlich die Dänen und die Norwegen einen gemeinsamen Ursprung haben. Auch die Ahnenfolge der dänisch-norwegischen Könige geht zurück bis auf Noah und auf Japhet. Und wieder bestreitet die moderne Geschichtsschreibung die Echtheit der Stammbäume und behauptet jetzt sogar direkt, die christlichen Mönche hätten das nachträglich gefälscht. Aber gegen eine Fälschung spricht klar der Befund, dass als direkter Nachkomme Noahs nicht der biblische Name Japhet, sondern stattdessen wurde eine heidnische Bezeichnung verwendet, nämlich Seskev. Und ein christlicher Mönch hätte sicher, naja, was hätte der gemacht? Der hätte sicher den korrekten biblischen Namen verwendet. Also das ist hier dieser Stammbaum der dänisch-norwegischen Könige, der also den Namen Noah enthält und dann eben den Seskev, also den Japhet, als Nachkommen. Noch ein Stammbaum zu nennen. Schauen wir mal zu den Iren. Wie sieht es bei den irischen Königen aus? Das ist auch ganz interessant. Hier gibt es eine irische Nonne, Schriftstellerin und Historikerin namens Margaret Anna Cusack. Sie hat das Werk verfasst, The Illustrated History of Ireland, also die bebilderte Geschichte von Irland. Und dabei hat sie interessanterweise irisches Quellmaterial benutzt, das bis auf 400 vor Christus zurückreichte. Das heißt also bis weit in vorchristliche Zeit. Ja? Und sie macht folgende Aussage zur Vertrauenswürdigkeit der irischen Manuskripte. Sie schreibt, die Bücher der irischen Ahnentafeln und Stammbäume stellen ein äußerst wichtiges Element in der heidnisch-irischen Geschichte dar. Aus sozialen und politischen Gründen bewahrte der irische Kelte seinen Stammbaum mit peinlicher Sorgfalt auf. Besitzrechte und Regierungsgewalt wurden auf patriarchalischer Grundlage basierend auf strikten Vorgeburtsrechtansprüchen übertragen. Diese Ansprüche konnten nur unter bestimmten Bedingungen, die durch das Gesetz genau festgelegt waren, abgelehnt werden. Unter der Befolgung eines sehr alten Gesetzes, das lange vor Einführung des Christentums eingesetzt worden war, mussten alle provinziellen Ansprüche sowie die der verschiedenen Stammesfürsten jedes dritte Jahr in der Versammlung zu Tara vorgelegt werden, wo man sie verglich und korrigierte. Also die haben sich alle 3 Jahre da getroffen und haben wirklich alles abgeglichen, dass ja keiner mogelt, ja. Weil eben auf diesen Stammbäumen die Herrschaftsansprüche gegründet waren. Und das war alles lange vor der Einführung des Christentums in Irland. So, und wie sieht das jetzt aus? Der von Margaret Cusack rekonstruierte Stammbaum der irischen Könige geht wieder zurück bis auf Noah und gibt als unmittelbare Nachkommen Japhet und dessen Sohn Magog an, genau wie es in der Bibel beschrieben ist. Also hier ist es nochmal gezeigt, dieser Stammbaum der irischen Könige, der eben, wie gesagt, Noah, Japhet und Magog angibt. Ein fünftes Indiz, das ich noch anführen möchte, sind die Nationen. Ich kann erläutern, um was es sich da handelt. Zunächst einmal die Person, die ich hier betrachten möchte, das ist der Flavius Josephus. Das war ein römisch-jüdischer Gelehrter und ein Historiker. Er hat ein 20-bändiges Werk verfasst, Antiquitatis Judaicae, also jüdische Altertümer. Und da hat er die Geschichte des jüdischen Volks über die Jahrtausende beschrieben. Und jetzt ist da aber besonders interessant, dass der Josephus die Namen der Nachkommen Noahs im Stammbaum aus 1. Mose 10 einzelnen Nationen zuordnete. Wieso kann man das machen? Warum kann man eine Zuordnung von Namen zu Nationen machen? Werden wir gleich sehen. Aber entscheidend ist, dass diese Zuordnung zur Folge hat, dass man daraus dann ermitteln kann, wie sich die Nationen dann nacheinander auf der Erde ausbreiteten. Und noch einmal zurück zu dieser Frage, wieso ist jetzt diese Zuordnung von Personennamen zu ganzen Nationen eigentlich möglich? Wie geht es? Nun, der Grund ist einfach der, weil in der Antike die Menschen einer Region oder eines Landes sich eben auf ihren Urahnen in der Regel berufen haben. Und so wurde einfach der größte Fluss oder die größte Stadt oder oft sogar das ganze Land oder das ganze Volk nach ihrem Urahnen benannt. Das wird man heute nicht mehr machen, aber damals war das eben so üblich. Ich möchte ein paar Beispiele bringen. Hier zum Beispiel die Assyrer. Der Assur, nach der Bibel war das ja der Sohn von Sem, der gründete das Volk der Assyrer in der Region des heutigen Irak. Daher kommen die Assyrer, das ist ein biblischer Name von Assur. Also hier gezeigt, wir haben also hier in etwa, wo Babel gewesen ist und Irak ist hier gezeigt und hier eben der Assur, das war eben ein Sohn von Sem. Dann die Ägypter, das ist interessant, der Misraim, der war ja nach der Bibel ein Sohn von Ham, der gründete das Volk der Ägypter. Heute noch bezeichnen die Araber Ägypten mit Misr. Also die Araber wissen schon, dass das ein biblischer Name ist für die Ägypter, Misraim. Und in der Tat, also hier praktisch werden eben von Babel aus die dann nach Ägypten gewandert. Man sieht es eben hier angedeutet nach Misr. Und Misraim ist eben ein Sohn von Ham gewesen. Dann die Meder. Der Madai, der war ein Sohn von Japhet, der gründete das Reich der Meder im Gebiet des heutigen Iran. Das ist also vor allen Dingen im nordöstlichen Iran anzusiedeln. Wir haben hier im Wesentlichen den Iran, der also von den Nachkommen von Madai besiedelt wurde. Haben das hier auch gezeigt, wie es dann weiterging über Afghanistan, Pakistan und Indien dann. Noch ein Beispiel, was ich bringen möchte. Der Javan, der war ein Sohn von Japhet, der gründete das Volk der Jonier. Und das sind die heutigen Griechen. Und es ist heute noch so, dass die im Westen Griechenlands gelegenen Inseln heute noch eben die Ionischen Inseln heißen. Ja, daher kommt es. Und wenn man das sozusagen verfolgt, diese Linien, was uns diese Namen eben ermöglichen, dann sieht man eben, dass hier eine Entwicklung da ist von Griechenland, ist also hier das Zentrum, aber dann geht es weiter über Mazedonien, Serbien, Montenegro, Bosnien, Herzegowina, Kroatien, Slowenien, Italien bis nach Spanien und sogar dann nach Malaysia, Neuseeland, Japan und Polynesien. Das geht also alles über Javan, den Sohn von Japhet. So, und jetzt möchte ich Folgendes machen, das waren jetzt nur ein paar Beispiele. Ich möchte in den folgenden Abbildungen die Aufzeichnungen von Josephus, und es gibt noch weitere Geschichtsschreiber, die das gemacht haben, möchte ich mal kombinieren. Und es zeigt sich dabei, dass die Nationen sich von Babel aus über die drei Hauptlinien Sem, Ham und Japhet auf dem Globus ausbreiteten. Also hier dargestellt, also immer in dunkelgrün haben wir tatsächliche Befunde historisch dazu. Hellgrün ist einfach logisch ergänzt. Aber hier im Prinzip die Nachkommen von Sem, die also hier im Wesentlichen ja sich nicht so stark ausgebreitet haben, aber eben auch in Europa dann vorkamen. Dann Ham. Ham hat sich, wie man hier sieht, ja in China, in Australien ausgebreitet, aber auch vor allen Dingen in Afrika. Kam nicht nach Europa, auch nicht nach Amerika. Und dann Japhet, der hat sich am meisten ausgebreitet, der also praktisch auch bis nach Russland kam und dann eben über die Landbrücke rüber dann eben nach Amerika und also auch Südamerika dann. Wir werden später im zweiten Teil des Vortrags das noch einmal vergleichen mit den Ergebnissen aus der modernen Genetik, weil die uns nämlich auch Abstammungsfolgen produziert. Und dann werden wir mal sehen, wie das zusammenpasst. Also die biblische Migration sieht im Wesentlichen so aus. Wir haben also hier von Babel ausgehend eben die Verbreitung der Menschheit. Ich fasse nochmal zusammen. Also die historischen Aufzeichnungen der Nationen, die bestätigen uns in eindrucksvoller Weise den biblischen Bericht der Ausbreitung der Menschheit nach dem gescheiterten Turmbau zu Babel. Aber wie gesagt, im zweiten Teil werden wir dann noch mehr sehen, wie das zusammenpasst zu den Befunden der modernen Genetik. Jetzt machen wir erst eine kurze Pause. In der Pause bin ich gefragt worden von meiner Tochter, warum sich die Bereiche von Sem und Japhet überlagert haben in der Grafik. Das hat seinen Grund, weil nämlich die erste Auswanderungswelle aus Babel war Japhet und die zweite Sem. Das heißt, wir haben in Europa im Prinzip eine Mischung aus Sem und Japhet. Gut, aber jetzt machen wir weiter mit dem zweiten Teil nach der Pause. Jetzt geht es um die moderne Genetik. Die moderne Genetik befasst sich mit dem Erbgut der Lebewesen und insbesondere eben dem Erbgut des Menschen, und da sind ja die Baupläne der Lebewesen drin gespeichert. Mal ganz kurz in dieser Darstellung hier gezeigt, wenn wir da jetzt mal reinfliegen, dann sehen wir also da gleich verschiedene Zellbestandteile, in grün zum Beispiel die Mitochondrien, die Energiefabriken, aber jetzt gehen wir mal in den Zellkern beispielsweise rein, durch eine Zellpore fliegen wir da jetzt durch. Und da sehen wir also hier ein Chromosom, und im Hintergrund ist noch ein weiteres. Da ist die Erbinformation drauf. Wenn man das jetzt entwickelt, entrollt sozusagen, dann sieht man hier, dass das Erbgut wiederum aufgewickelt ist, auf so sogenannten Histonen, wie so Garn aufgewickelt. Und das hier ist dann der eigentliche Doppelhelixstrang, wo die einzelnen Abschnitte davon, die nennt man Gene, also da, wo die Information des Erbguts drauf gespeichert ist. Wenn wir in den Zellkern noch einmal reinschauen, also das ist hier so eine Zelle, dann ist es so, dass der bei weitem größte Teil des Erbguts in den 23 Chromosomen vorliegt, also hier im Zellkern. Man nennt es die Kern-DNS. Und ein nur kleiner Teil des Erbguts liegt in den Mitochondrien, also das sind die Energiefabriken, da ist auch nur ein Teil vom Erbgut drin. Man nennt es die mitochondrische DNS. Das sind im Prinzip die zwei Bestandteile, wobei, wie gesagt, die Kern-DNS der Löwenanteil ist, die mitochondrische ist relativ klein. Aber weil sie so klein ist, ist sie auch relativ gut erforscht. Also wie gesagt, die Kern-DNS besteht aus 22 Chromosomen plus dem X- oder Y-Chromosom, also dem Geschlechtschromosom. Das X ist ja das weibliche Geschlechtschromosom, das Y das männliche Geschlechtschromosom. Also wir haben hier im Prinzip eben noch diese Aufteilung hier. Also die 22 Chromosomen, die werden als Mischung von Mann und Frau weitervererbt, aber das X- oder das Y-Chromosom jeweils immer nur von der Frau bzw. von dem Mann vererbt. Die mitochondrische DNS, die wird in der Regel aber nur von der Frau weitervererbt. Und diesen Umstand macht man sich, das werde ich dann noch erläutern, zunutze, dass es eben jeweils nur vom Mann oder der Frau vererbt wird, um eben so Abstammungsfolgen zu erstellen. Auf der DNS, also auf dem Erbgut, ist der Bauplan, kann man sagen, wie in einer natürlichen Sprache gespeichert. Aber diese Sprache hat eine Besonderheit. Anstatt diesen 26 Buchstaben, wie wir sie im deutschen Alphabet kennen, gibt es hier nur 4 Buchstaben. Nämlich A, T, C und G. Das sind sogenannte Basen, Adenin, Thymin, Cytosin und Guanin. Und das menschliche Erbgut, in jeder Zelle ist es ja gespeichert, das besteht aus circa 3 Milliarden solcher Buchstaben. Das ist doch eine ganze Menge. Im Regal hier im Hintergrund, da sehen Sie 22 Ordner stehen, plus die beiden Ordner für das, da unten, ganz unten, für das X- und das Y-Chromosom. Da ist also für einen Menschen mal exemplarisch alles aufgeschrieben hier drin. Wenn man da so einen Ordner rausnimmt und anschaut, dann sieht es dann etwa aus wie hier. Also das ist wirklich, sieht aus wie so ein Code, ja. Und wenn man da jetzt dann näher reinzoomt, dann sieht man hier also diese Abfolge der Buchstaben. Und so sind wir programmiert sozusagen. Ja. Wie soll sowas durch einen zufälligen Prozess entstanden sein? Jeder, der schon mal ein Computerprogramm geschrieben hat, der weiß, das ist ja ein Ding der Unmöglichkeit. Aber der Vertreter der Evolutionstheorie glaubt es. Diese genaue Abfolge der Buchstaben hier aber im Erbgut, die bleibt nicht erhalten. Das wäre schön, wenn es so erhalten bliebe. Aber es treten leider eben auch Veränderungen im Erbgut, sogenannte Mutationen auf. Und die werden dann an die nächste Generation, diese Veränderungen, weitervererbt. Indem man jetzt also diese Veränderungen im Erbgut zurück in die Vergangenheit verfolgt, kann man einen Abstammungsbaum erstellen. Und hilfreich ist dabei, wie gesagt, dass sich die Erbinformation auf den Mitochondrien und auf dem Y-Chromosom besonders genau zurückverfolgen lässt. Das habe ich mir ein bisschen veranschaulicht. Also wir haben hier folgende Situation im Fall der mitochondrischen DNS, dann liegt es eben daran, dass die mitochondrische DNS in der Regel nur von der Mutter an die männlichen oder weiblichen Nachkommen weitergegeben wird, also hier eben Tochter und Sohn, und weitergegeben wird es zwar auch an die Söhne, aber dort geht es nicht weiter, weil die Söhne das nicht vererben, es vererben immer nur die Töchter weiter und so kann eben hier ganz schön eine Abstammungsfolge von Tochter zu Tochter erstellt werden. Das gleiche Spiel kann man machen im Prinzip mit dem Y-Chromosom. Das Y-Chromosom wird nur von dem Vater an die männlichen Nachkommen weitergegeben, niemals von der Mutter. Und so kann man auch da wieder eine männliche Abstammungsfolge produzieren. Und das sind im Prinzip die zwei Methoden, die man in der Genetik benutzt heutzutage, um diese Abstammungsfolgen zu rekonstruieren. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Zunächst einmal eben diese mitochondrische DNS. Wir beginnen mit der, weil es eben, wie gesagt, da so ist, die ist relativ klein und überschaubar und schon relativ gut erforscht. Da gibt es einen ersten Befund der modernen Genetik und der Befund ist folgender, dass man die mitochondrische Vererbungslinie auf eine Frau, und die nennen die Vertreter der Evolutionstheorie sogar mitochondrische Eva, zurückführen kann. Das ist also ganz interessant. Die sagen also, ja, da ist wirklich also ein Ursprung da. Allerdings, man kann sich's vorstellen, im Gegensatz zur Bibel gehen die Vertreter der Evolutionstheorie davon aus, dass die mitochondrische Eva vor circa 200.000 Jahren in Afrika lebte. Was noch dazu kommt, man sagt, nein, das war nicht nur eine Frau. Das waren angeblich einige hundert oder tausend Frauen mit praktisch dem gleichen Erbgut. Und nicht nur eine einzige Frau. So wird eben argumentiert oder behauptet. den Ursprung aus Afrika, wie begründen die Vertreter der Evolutionstheorie das? Die begründen das damit, dass man in Afrika und in keiner anderen Region der Welt eine ganz große genetische Vielfalt fand. Also wenn man sich das mal so betrachtet, in Afrika, naja, man hat also da wirklich ein buntes Sammelsurium an sogenannten Rassen, ja, also ganz eine große Vielfalt. Und da sagen die, aha, das ist jetzt ein Indiz dafür, dass die Menschheit da herkommt. Also laut den Vertretern der Evolutionstheorie soll diese genetische Vielfalt entstanden sein, weil die Menschheit dort angeblich eben aus Afrika kam und dort die längste Zeit verbracht hat. Und in dieser langen Zeit, wo sie dort war, soll es dann viele Mutationen gegeben haben im Erbgut, die dann zur Ausprägung unterschiedlichster Rassen, jetzt in Anführungszeichen, führten. So wird argumentiert. Aber gegen diese evolutionistische Annahme einer sich in langen Zeiträumen ausbildenden genetischen Vielfalt spricht zunächst einmal die hohe weltweite Mutationsrate bei gleichzeitig geringen weltweiten Unterschieden in der mitochondrischen DNS. Also wenn man jetzt heutzutage misst, wie schnell sich das verändert, das Erbgut, dann stellt man fest, sehr schnell. Die Mutationsrate ist ziemlich hoch, aber gleichzeitig sind die Unterschiede weltweit relativ gering. Eine kleine Rechnung hier. Die Mutationsrate liegt bei etwa 0,1 Mutationen pro Generation. Und der mittlere Unterschied zu dieser mitochondrischen Eva, der beträgt nur 22 Mutationen. Daraus errechnet sich dann, man muss einfach nur die Anzahl der Mutationen durch die Rate dividieren, 22 durch 0,1, dann komme ich auf 220 Generationen. Wenn ich 30 Jahre pro Generation jetzt mal ansetze, dann komme ich hier auf ein Alter von rund 6.500 Jahren. Also da ist nichts mehr zu hören von Jahrmillionen. Das ist ein Problem, weil es ja viel zu geringes Alter ist für das evolutionistische Modell, aber da bewege ich mich hier schon in einem guten Rahmen, innerhalb dessen, was mir die Bibel sagt. Und das hat hier auch ein Vertreter der Evolutionstheorie schon erkannt. Das ist ein amerikanischer Professor für Genetik, der Thomas Parsons. Er sagt, wenn wir die mitochondrische Moleküluhr mit Hilfe der beobachteten Mutationsrate kalibrieren würden, ergäbe sich für die nächsten gemeinsamen Vorfahren ein Alter von nur 6.500 Jahren. Er spricht hier von einer sogenannten Moleküluhr, weil er nämlich davon ausgeht, dass die Anzahl der Mutationen pro Zeiteinheit immer gleich war. Wenn er das allerdings tut, dann kommt er auf ein biblisches Alter der Menschheit. Es ist kurios, weil diese Annahme, dass immer alles gleich blieb, ist ja eigentlich eine evolutionistische Annahme. Der Evolutionist geht immer davon aus, dass die Dinge, die wir heute beobachten, in der Vergangenheit auch so abliefen, weil er kann ja nichts anderes annehmen, er kann ja nicht einfach in die Zeitmaschine einsteigen. Also nimmt er an, die Vorgänge sind immer gleich gelaufen. Aber wenn er diese Annahme macht, kommt er hier plötzlich auf ein biblisches Alter. Also ist es aber trotzdem hier nicht akzeptabel. Also was muss man machen? Man muss von seiner eigenen Annahme wieder weg. Deswegen spekulieren die Vertreter der Evolutionstheorie zum Beispiel, dass nur bestimmte Teile in der mitochondrischen DNS besonders schnell mutierten oder andere langsamer. Aber wenn man sich das genauer ansieht, dann sprechen eigentlich aktuelle Forschungen dagegen, so eine Aufteilung zu machen. Eine andere Spekulation ist, dass die Mutationsrate in der Vergangenheit wesentlich kleiner war als heute. Aber dafür fehlen die Beweise. Mit anderen Worten, man muss jetzt wieder andere Annahmen machen, um die Grundannahme auszuhebeln, die hier zum Widerspruch führt. Und Sie sehen schon, die Theorie ist hier eigentlich sehr flexibel. Wenn es mir nicht passt in mein Bild, dann mache ich andere Annahmen. Also der Evolutionsvertreter, der ist eigentlich nie fassbar, weil er immer andere Annahmen machen kann. Im biblischen Modell aber erklärt sich die große genetische Vielfalt der Afrikaner einfach dadurch, dass die Lebensumstände der von Babel nach Afrika ausgewanderten Menschen schwierig waren. Wir haben es heute noch, dass da die Ernährungssituation in Afrika oft schwierig ist, Seuchen brechen aus und so weiter. Und das führt, und das weiß man, zu genetischem Stress. Dadurch kann die Mutationsrate angestiegen sein und das täuscht dann einfach ein größeres Alter der afrikanischen Populationen vor. Das ist eine andere Erklärung, aber das werden Sie nicht in der Regel hören von den Vertretern der Evolutionstheorie, weil die ein anderes Modell im Kopf haben. Ja? Die haben ein Langzeitmodell. Ein zweiter Befund, der zum biblischen Bericht passt, ist die Tatsache, dass man genau 3 mitochondrische Hauptlinien gefunden hat, aus denen sich die Menschheit ursprünglich entwickelte. Ich habe es hier mal gezeigt. Also wir haben Afrika, Europa und Asien hier. Und wir haben hier 3 Hauptlinien, die werden hier bezeichnet mit R, N und M. Die Vertreter der Evolutionstheorie, die deuten das jetzt als das Ergebnis einer Katastrophe vor 60 bis 70.000 Jahren, wo die Population stark dezimiert wurde und wo dann nur rein zufällig 3 genetische Linien überlebten. Wenn wir das allerdings im biblischen Bild betrachten, dann muss ich sagen, ist das kein Zufall, dann haben wir hier einfach diese 3 Linien, das entspricht einfach den 3 Frauen, die die Sintflut in der Arche überlebten, nämlich den Frauen der 3 Söhne Noahs, Sem, Ham und Japhet. Also Frau Japhet, Frau Sem und Frau Ham sind verantwortlich hier dafür, nicht der Zufall. Natürlich wird man das in der Regel von den Vertretern der Evolutionstheorie nicht hören, aber das ist eine genauso gültige Erklärung für das Ergebnis hier. Ein dritter Befund im Zusammenhang mit der mitochondrischen DNS ist die von den Vertretern der Evolutionstheorie, und zwar unter evolutionistischen Annahmen, erarbeitete detaillierte Migrationshistorie der Menschheit. Also man hat jetzt praktisch ermittelt, okay, wie hat sich die Menschheit verteilt. Und wenn man das vergleicht mit der biblischen Migration, die ich im ersten Teil gezeigt habe, dann ergeben sich da ganz wesentliche Gemeinsamkeiten mit einigen kleineren Unterschieden noch. Das möchte ich jetzt mal zeigen. Eine Gemeinsamkeit ist zunächst einmal die Anzahl der Wanderungslinien nach Afrika bzw. aus Afrika heraus. Da gibt es nach dem evolutionistischen Modell 2 Einwanderungslinien, eine über Ägypten und eine über das Horn von Afrika. Horn von Afrika, das ist die Region des heutigen Äthiopien oder Somalia. Nach der Migrationshistorie der Nationen gibt es diese 2 Linien ebenfalls, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Statt Einwanderung fand Auswanderung statt. Ich habe Ihnen das hier mal veranschaulicht. Das evolutionistische Modell sagt also, von Afrika hätte es im Wesentlichen 2 Einwanderungslinien gegeben. Nun, das biblische Modell, das wir schon gesehen haben, wir haben 2 Auswanderungslinien. Die Pfeilrichtung ist nur vertauscht, eben die Nachkommen von Ham. Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass es nach dem evolutionistischen Modell 2 Einwanderungslinien nach Europa gibt. Also das sagt wirklich, es gab 2 Linien nach Europa. Und das haben wir auch schon gehört. Das stimmt überein mit der Migrationshistorie der Nationen, weil eben Japhet und Sem nach Europa einwanderten, Ham aber nicht. Also das evolutionistische Modell bezeichnet es, wie gesagt, als R und N, aber das wären dann im Prinzip einfach nur Japhet und Sem gewesen im biblischen Modell. Also hier passt es 1:1. Die größte Gemeinsamkeit ist aber, dass der Nahe Osten sowohl nach dem evolutionistischen Modell als auch nach der Migrationshistorie der Nationen der Dreh- und Angelpunkt war für die Ausbreitung der Menschheit. Also wenn man das nochmal vergleicht hier, das evolutionistische Modell gibt uns hier für diesen Dreh- und Angelpunkt im Prinzip diese Richtungen an und das biblische Modell hier dieses. Der Unterschied ist also hier schon sehr gering. Wie gesagt, die Pfeilrichtung, was Afrika angeht, ist natürlich unterschiedlich, weil hier andere Annahmen drin stecken. Aber ansonsten ist hier wirklich der gemeinsame Verteiler der Nahe Osten. Wo ist da der Unterschied? Eigentlich keiner. Aber das ist die Frage, wie man die Daten interpretiert. Jetzt zum Y-Chromosom, zur DNS, die wir dort haben. Da ist die Situation ähnlich. Wir haben hier den Befund, dass man die Y-chromosomale Vererbungslinie auf einen einzigen Mann, nämlich den Y-chromosomalen Adam, zurückführen kann. Also wir haben jetzt hier Adam und Eva. Allerdings auch hier behaupten die Vertreter der Evolutionstheorie wieder, es hätte nicht nur einen Mann gegeben, sondern mehrere. Und man geht wieder von einem sehr großen Alter hier aus, einige hunderttausend Jahre, so wie im evolutionistischen Modell eben üblich. Wie bei der mitochondrischen DNS hat man aber auch bei den Y-Chromosomen weltweit eine nur geringe Abweichung von diesem Y-chromosomalen Adam gefunden. Und weil auch die Mutationsrate wieder relativ hoch ist, ergibt sich auch hier wieder, dass der Y-chromosomale Adam jung sein muss. Und wieder im Widerspruch zum evolutionistischen Modell, aber in guter Übereinstimmung mit dem biblischen Bericht. Noch ganz wichtiger, zweiter Befund, der betrifft die Entdeckung, dass die Y-Chromosomen trotz dieser relativ geringen Unterschiede trotzdem deutliche geografische Charakteristika aufweisen. Also in unterschiedlichen Regionen sind die in etwa immer gleich, so in Gruppen treten die auf. Und die Evolutionstheorie kann uns das nicht plausibel erklären. Warum? Naja, weil wenn ich jetzt lange Zeiträume habe, evolutionistische Zeiträume, dann hätten sich ja diese geografischen Unterschiede eigentlich weitgehend auflösen sollen, weil sich die mobilen Männer, die hätten sich ja sozusagen in alle Länder verteilt. Man hätte irgendwann erwarten müssen, dass sich das sehr schön homogen verteilt alles. Aber nicht, dass sich hier so Gruppen bilden. Die Bibel kann uns aber den geografischen Befund erklären. Warum? Weil Gott nach dem gescheiterten Turmbau zu Babel die Menschheit in verschiedene Gruppen aufgeteilt hat. Und die Bibel berichtet hier von einer Aufteilung der Menschheit nach den männlichen Nachkommen. Das heißt hier in der Bibel im 1. Mose 10, Vers 32, das sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihrer Abstammung in ihren Völkern. Und von ihnen haben sich nach der Sintflut die Völker auf der Erde verteilt. Also ausgehend jetzt von diesen verschiedenen Söhnen. Wenn Gott, müssen wir noch eine Sache noch dazu nehmen, wenn Gott jetzt die Männer nach dem Y-Chromosom aufgeteilt und diesen dann die gleiche Sprache gegeben hätte, dann wären auf diese Weise dann die verschiedenen männlichen Sprachgruppen entstanden. Und diese Gruppen, die ließen sich dann eben aufgrund der Sprachbarriere in unterschiedlichen geografischen Regionen nieder, was den Befund erklärt. Wir dürfen nicht vergessen, unterschiedliche Sprache trennt. Ja? Da heiratet man nicht einfach irgendjemanden, den man gar nicht versteht. Ist klar, man bleibt unter sich. Ja? Und so kann man das erklären, dass es hier verschiedene Gruppen gab. Die Bibel berichtet uns tatsächlich, dass die Menschheit am Anfang eine Sprache hatte, aber Gott war in der Lage, dann einfach die Sprachen zu verwirren und hat viele Sprachen geschaffen. Und dann hat sich die Menschheit eben in verschiedene Gruppen zerteilt. Man hat sich nicht mehr verstanden. Nur noch die kleinen Gruppen, die sich jeweils verstanden haben, sind miteinander weggezogen und haben sich dann in bestimmten Regionen niedergelassen. Und da sind sie dann auch mehr oder weniger isoliert geblieben und haben sich nur langsam vermischt mit den umgebenden Nationen. Ich möchte jetzt nur auf die Kern-DNS zu sprechen kommen. Also der Teil der DNS, die sich im Zellkern befindet. Da ist ein ganz wichtiger Befund, dass die Kern-DNS degeneriert. Pro Generation kommen da 100 bis 300 neue Mutationen dazu. Und das führt dazu, dass die genetische Fitness oder Überlebensfähigkeit, sagt man, rasch abnimmt und die Menschheit auf ihr Aussterben zusteuert. Wenn man da Berechnungen macht, dann zeigen die, dass die Menschheit nicht alt sein kann, sondern höchstens Jahrtausende, nicht aber Jahrmillionen. Und diesen Sachverhalt, den kann ich aber jetzt nicht ausführen. Ich habe einen extra Vortrag auch auf DVD hier, der heißt Evolution oder Degeneration. Da gehe ich also auf diese ganzen aktuellen Befunde auch ein aus der modernen Genetik, die uns wunderbar zeigen, dass im Prinzip die Menschheit einen Anfang hat, und zwar der relativ kurz in der Vergangenheit liegt, weil das Erbgut nämlich wirklich degeneriert, es läuft ab wie so ein Uhrwerk, kann man im Prinzip sagen. Ja. Und das ist ein gewaltiges Problem für die Vertreter der Evolutionstheorie, die ja sagen, dass sich angeblich alles immer verbessert sozusagen. Es würde ja irgendwie immer komplexere Baupläne entstehen. Aber wie kann ein komplexerer Bauplan entstehen, wenn der Trend zum Zerfall viel stärker ist und viel schneller ist? Die Kern-DNS weist, wenn man im weltweiten Vergleich der Menschen das anschaut, insgesamt 10 bis 15 Millionen, man spricht sogenannte Punktdifferenzen auf. Das heißt also, man kann sagen, 10 bis 15 Millionen Buchstaben im Erbgut sind verschieden. Das ist doch jede Menge. Mal das nochmal zu veranschaulichen, wenn man das gesamte menschliche Erbgut, wenn das jetzt aus 99 Bänden zu je 1000 Seiten bestehen würde, dann entsprechen 10 bis 15 Millionen Buchstaben immerhin rund 300 bis 500 voll bedruckten Seiten. Und jetzt stellen wir uns vor, diese Buchstaben auf all diesen Seiten, die verteilen wir jetzt beliebig im Erbgut, auf diese anderen Bände, kreuz und quer. Das gibt natürlich eine gigantische Menge an möglichen Veränderungen. Die Evolutionstheorie behauptet jetzt, dass diese Differenzen, die man da beobachtet, dass die im Wesentlichen durch Mutationen, also durch einen natürlichen Prozess entstanden wären. Aber wenn das der Fall wäre, dann ergibt sich ein theoretisches Alter der Menschheit, wenn man jetzt mal so diese 10 bis 15 Millionen durch diese 100 bis 300 Mutationen pro Generation rechnet, da kommen wir auf rund 33.000 bis 150.000 Generationen, also 0,66 bis 3 Millionen Jahre. Das ist aber zu viel für alle aus Afrika-Theorien, die gehen ja aus von höchstens 0,2 Millionen Jahren. Da haben wir also schon ein Problem. Das biblische Modell liefert uns eine viel bessere Erklärung. Die genetische Vielfalt benötigt gar keine Mutationen. weil nämlich Gott bei der Schöpfung vor rund 6000 Jahren diese 10 bis 15 Millionen Punktmutationen von vornherein in, das möchte ich gleich erläutern, in Form von Basenpaarmodifikationen in den paarweisen Chromosomen einbauen hätte können. Also Gott hätte von vornherein diese Variabilität einbauen können. Mutation muss in dem Sinne jetzt nicht immer was Schlechtes sein, sondern wenn man es als eine Anpassungsfähigkeit versteht, die Gott von vornherein eingebaut hat, dann sieht die Sache ganz anders aus. Also ich gebe hier ein Beispiel. Wir haben hier ein Chromosom. Das ist jetzt hier nur ein kleiner Teilausschnitt sozusagen dieser Abfolge von Buchstaben, die wir im genetischen Code haben. Und wir haben hier also eine Modifikation. Zunächst einmal ist das hier identisch. Und jetzt stellen wir uns vor, wir haben jetzt hier Basenpaarmodifikation. Das klingt kompliziert, aber im Grunde ist es einfach nur, dass wir Buchstaben austauschen oder ändern an bestimmten Positionen. In dem Fall haben wir 4 Stück. Und wenn Gott das von vornherein so gemacht hätte, dann hätten wir sozusagen funktionierenden Adam oder eine funktionierende Eva gehabt. Und trotzdem wäre die Variabilität von vornherein schon im Erbgut eingebaut gewesen. Also im biblischen Bild sind nicht die Mutationen der Grund für die genetische Vielfalt der Menschheit, sondern die von vornherein von Gott eingebaute Variabilität im Erbgut. Also wenn wir unser Erbgut wie ein Computerprogramm verstehen, dann hat Gott von vornherein schon die Variabilität eingebaut, weil er wusste, es ist Anpassungsfähigkeit notwendig für den Menschen. Und das sieht für uns nur so aus, als ob das praktisch durch einen zufälligen Prozess entstanden wäre, aber in Wahrheit hat das alles seinen Sinn. Das gilt, was ich jetzt hier sage, im Übrigen auch für die vielen Tierrassen, die sich seit der Sintflut entwickelt haben. Mit anderen Worten, nicht Mutationen sind kreativ, sondern Gott ist kreativ. Das ist also ein ganz entscheidender Punkt. Also wenn wir hier diese Menschen haben hier, dann ist es nicht das Ergebnis eines Zufallsprozesses, sondern eines Gottes, der Freude daran hat, dass es so unterschiedliche Menschen gibt. Wir würden vielleicht alles gleich machen auf dem Reißbrett, oder? Oder es würde relativ langweilig aussehen. Aber Gott ist ganz und gar nicht langweilig, jedenfalls nicht den Gott, den ich kenne aus der Bibel. Und der macht hier Menschen ganz unterschiedlich. Ich fasse es nochmal zusammen. Die moderne Genetik weist auf die Existenz eines Y-chromosomalen Adams hin und einer mitochondrischen Eva. Und sie zeigt uns eine Migrationshistorie der Menschheit, die im Wesentlichen mit dem biblischen Bericht übereinstimmt. Dort, wo das evolutionistische Modell aber stark unterschiedlich ist von den Angaben der Bibel, nämlich eben dem Alter der modernen Menschheit von ca. 200.000 statt eben 4.350 Jahren, hat es aber erhebliche Erklärungsschwierigkeiten aufgrund der hohen beobachteten Mutationsraten. Ja? Da müssen Sie Ihre eigene Grundannahme wieder modifizieren, sonst können Sie es nicht erklären. Die hohen Mutationsraten weisen aber im Gegenteil auf eine junge Menschheit hin und im biblischen Rahmen sind die Mutationen eben nicht positiv zu bewerten, sondern sind Folgen der Sünde. Also ich rede jetzt hier von den Mutationen, die wirklich durch natürliche Prozesse erzeugt worden sind und nicht von dem, was Gott gemacht hat. Mutationen werden nicht benötigt, aber um die genetische Vielfalt der Menschheit zu erklären, weil Gott von vornherein eine bestimmte Variabilität einfach eingebaut hat. Also ein kreativer Schöpfergott, der von vornherein die Variabilität einbaute, reicht uns als Erklärung vollkommen. Wir brauchen nicht mehr. Ja, komme ich zum letzten Punkt und Sie. Es ist ja nicht nur so, dass ich hier immer Wissen versuche zu vermitteln, sondern es ist ja letztlich auch eine Frage der Weltanschauung und wie ich persönlich dazu stehe. Wir haben zunächst einmal gesehen, dass die Befunde der Archäologie, der historischen Geschichtsschreibung und der modernen Genetik sich sehr gut mit dem biblischen Bericht des Turmbaus zu Babels und der nachfolgenden Verbreitung der Menschheit auf der Erde in Einklang bringen lassen. Wir müssen da gar keine großen Klimmzüge machen. Das evolutionistische Modell hat aber da erhebliche Erklärungsprobleme und steht auch im Widerspruch zu vielen Indizien. Und das ist eigentlich erst einmal überraschend. Es war auch für mich wieder überraschend, nicht weil ich nicht daran glaube, dass Gott den Menschen schuf, sondern einfach ist es für mich immer wieder überraschend, welche Indizien alle da sind. Was wir zum Beispiel in der Geschichtsschreibung finden, was in den Bibliotheken alles da ist, was aber alles irgendwie versucht wird, wegzuerklären. Und wenn man sich das mal wirklich so vor Augen führt, dann ist es ja schon mal auch irgendwo schwer zu verdauen, für die meisten Menschen jedenfalls. wenn sie sowas hören, weil sie nämlich das glauben, was sie gelernt haben. Was hat man gelernt? Ja, das, was man ständig in den Medien eben liest und hört, nämlich, dass das evolutionistische Weltbild angeblich wissenschaftliches Fakt ist. Das habe ich 40 Jahre lang auch geglaubt. Und ich habe es auch wirklich vertreten, ganz massiv, wenn jemand dagegen angeredet hat. Dachte ich mir, die wissen es nicht besser, kam mir mit der Bibel, dachte ich mir, die haben keine Ahnung. Ich weiß es besser. Aber ich habe nicht verstanden, dass ich sozusagen hier eine Weltanschauung hatte, die ich selber im Grunde nicht beweisen konnte. Und ich war der Meinung, dass mein Weltbild wissenschaftlich bewiesen ist. Habe das eigentlich nicht richtig durchdacht. Ich hätte es als Physiker besser wissen müssen. Weil der Physiker, der macht Experimente im Labor. Der testet die Dinge aus, ob das wirklich so ist. Aber jemand, der sich mit der Vergangenheit befasst, der kann halt doch nicht in eine Zeitmaschine einfach einsteigen und nachschauen, wie es war. Da wird es dann schon viel schwieriger. Dann braucht er Indizien, historische und so weiter. Aber es hat nicht dieselbe Qualität wie das, was ich im Labor machen kann. Und das ist der entscheidende Punkt. Und viele Menschen begreifen nicht, dass es eben zwei Arten von Wissenschaft gibt, beziehungsweise eben hier unterschiedliche Qualität von Wissenschaft. Man hat den Menschen wirklich beigebracht, dass Glaube und Wissenschaft ein Gegensatz sind und dass sie voneinander getrennt werden müssen. Die Wissenschaft, die befasst sich angeblich mit den physikalisch-chemischen Vorgängen, aber der Glaube, den möchte man auf den Bereich der Moral und Ethik beschränken. Er sagt, da dürft ihr euren Glauben haben, aber das ist dann euer Bereich, aber unser Bereich ist die Realität, die Wissenschaft. Ich habe viele Arbeitskollegen, die denken genauso. Aber der biblisch-christliche Glaube, der ist nicht nur einfach eine Anweisung für ein moralisch besseres Leben. Da brauche ich nicht unbedingt den christlichen Glauben. Es gibt Religionen, die zum Teil auch ganz gute moralische Regeln haben. Nein, der biblisch-christliche Glaube erhebt den Anspruch, dass er die tatsächliche Erd- und Weltgeschichte historisch korrekt beschreibt. Und zwar angefangen von der Schöpfung bis zur Erschaffung einer neuen Welt und darüber hinaus. Das Problem ist nur, auch viele Christen heutzutage haben das gar nicht mehr verstanden. Als Christus kam, vor 2000 Jahren, da hat er auf einer Historie aufgebaut des jüdischen Volks, die ja auch für die Juden damals Fakt war, weil die hatten ja diese ganze Geschichte durchlebt. Für die war das klar, dass das, was er sozusagen auch zur Geschichte gesagt hat, dass das nicht irgendwie ein Wolkenkuckucksheim war, sondern einfach auf Tatsachen basiert hat. Aber für uns ist es oft schwierig, das so zu sehen. Wenn man den biblisch-christlichen Glauben ernst nimmt, dann begann alles historisch gesehen damit, dass Gott den Menschen in seinem Bild erschuf. Aber der Mensch hat sich gegen seinen Schöpfer aufgelehnt und er tut es eigentlich heute auch noch. Wie tun wir das? Nicht so offensichtlich. Ich habe das auch 40 Jahre nicht so offensichtlich, so wenig offensichtlich getan, dass ich dachte, ich bin ein guter Mensch und ich habe ja nichts gegen Gott oder gegen die Religion oder wie auch immer. Aber das Problem ist, was ich nicht verstanden habe, dass sich kein Mensch von Natur aus Gott unterordnen will und stattdessen lieber sein eigenes Leben führen will. Und das sehen wir ja, wenn wir in die Welt rausschauen, jeder Mensch versucht sein Leben irgendwie, naja, auf die eigene Art und Weise zu führen, wenn er Gott noch nicht kennt. Das ist das eigentliche Problem von uns. Und die meisten würden das aber nicht einmal als Problem sehen. Die meisten Menschen wollen ja so leben, dass sie unabhängig sind von Gott. Und die Bibel erklärt uns jetzt, dieser Zustand der Menschheit, der dauert jetzt schon rund 6000 Jahre an. Der ist schon so lange, dass wir das für normal halten. Oder viele Menschen für normal halten. Und während den 6000 Jahren, das kann man in der Bibel nachlesen, hat Gott immer wieder versucht, die Menschen zur Umkehr zu bewegen. Aber wir haben es hier mit einem heiligen Gott zu tun, der die Sünde richtet, der also diesen Ungehorsam, diese Abwendung von Gott richten muss. Und das ist jetzt hier ein Punkt, das wollen die Menschen heute auch oft gar nicht mehr hören. Wenn ein Mensch nicht umkehrt, und das hat Jesus Christus eigentlich am deutlichsten davor gewarnt, dann wird er nach seinem Tod gerichtet und in den ewigen Feuersee geworfen. Also es gibt hier einen Richter nach dem Tod. Und viele wollen nichts hören von einer Hölle oder sowas. Es ist ganz klar, ich kann mit meinen Arbeitskollegen über Gott und die Welt reden, aber sobald ich über einen Richter rede, den es danach geben könnte, dann ist die Diskussion beendet. Das will man nicht. Man möchte nicht, dass irgendjemand über mein Leben richtet. Aber ist es realistisch? Ich sage mal, wenn es Gott wirklich gibt und wenn er so ist, wie er ist, dann können wir uns ausdenken, was wir wollen. Das hilft uns ja nichts. Es ist doch viel vernünftiger, sich mit der Realität Gottes auseinanderzusetzen, die nämlich genauso real ist wie die physikalische Welt. Wie gesagt, es geht hier wirklich um die Frage, wie reagiere ich auf eine Realität, die ich jetzt vielleicht noch nicht sehen kann, aber die historisch sehr gut belegt ist. Gott bietet eigentlich aber immer einen Ausweg an. Kein Mensch müsste dieses hier beschriebene Schicksal erleiden. Weil nämlich jeder Mensch, der sich demütigt und Gott Recht gibt über das selbstbestimmte egoistische Leben, seine alten Ziele und Pläne aufgibt und an Gottes einzigen Sohn Jesus Christus glaubt, der wird nicht gerichtet, sondern erhält das ewige Leben. Aber da sehen wir, der ist der Knackpunkt natürlich hier. Ich muss hier einen Herrschaftswechsel in meinem Leben machen. Ich muss Gott Recht geben und nicht mehr mir selber. Ich habe selber, wie gesagt, 40 Jahre lang schöne Lebenspläne aufgestellt. Wie ich schon Jugendlicher war, habe ich einen Plan gemacht, wie mein Leben aussehen soll. Der Mensch muss eigentlich erst lernen, dass er selber eben nichts vermag. Aber beim einen dauert es länger, beim anderen nicht so lange. Bei mir hat es ziemlich lang gedauert. Ich war ziemlich sturköpfig, ja, und bin es auch heute noch. Aber Gott hat mich ziemlich zurechtgebogen. Und jetzt ist es eigentlich so, dass ich ihm gerne Recht gebe mittlerweile, weil ich weiß, wie er ist. Ich weiß, Gott ist wirklich gut. Aber das weiß ich erst, seitdem ich die folgenden Verse, die ich jetzt aus der Bibel kurz vorlesen möchte, verstanden habe. Da heißt es nämlich, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Die fantastische Botschaft, die wir in der Bibel haben, ist die, Gott wurde Mensch und hat seinen Sohn, im Endeffekt, eigentlich kann man sogar sagen, er hat sich selber geopfert und hat die Sünde getragen aus Liebe zur Menschheit. Und ich sage mal, die Frage ist jetzt für mich eigentlich nur, wie reagiere ich darauf als Mensch? Wenn Gott sowas tut, dann kann er ja gar nicht schlecht oder böse sein. Und kann ich mir dann wirklich noch leisten, weiterhin in meinem Starrsinn oder in meiner Rebellion zu bleiben oder einfach in meiner Gleichgültigkeit und zu sagen, ja, ist mir nicht so wichtig, was Gott da für mich getan hat. Kann ich das dann noch? Ich hoffe, dass Sie das für sich so sagen können, dass Ihnen das nicht egal ist oder nicht egal bleibt.